Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir haben heute mit 4 Predigtpunkten einiges vor und daher habe ich es nicht geschafft, noch eine unterhaltsame Geschichte in die Einleitung zu packen, sondern will vielmehr nochmals in der Einleitung auf den letzten Teil zurückkommen. Einige waren ja auch letztes Mal nicht da, da hatten wir Epheser 1, die Verse 3 bis 13 uns angeschaut, die so das Fundament des ganzen Briefes darstellen, aber auch eben für den Teil, auf den Paulus im heutigen Predigttext aufbaut. In diesem ersten Teil ging es um das Erlösungswerk des dreieinigen Gottes, darum, dass wir in Gott, dem Vater, auserwählt worden sind, schon vor Grundlegung der Welt, und dass Gott uns durch Christus gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen und dass er uns vorherbestimmt hat zu einer Sohnschaft mit ihm. Es ging dann weiter mit dem Erlösungswerk, das Christus für uns vollbracht hat, indem er sein Blut für uns geopfert hat und uns damit Vergebung zuteil hat werden lassen. Und dann im dritten Punkt hat Paulus gezeigt, wie wir durch den Heiligen Geist versiegelt worden sind und dass er das Unterpfand unseres Erbes ist. Und ich finde, diese erste Verse, das ist so gewichtig und auch so ein herrliches Kapitel, wo Paulus uns das Erlösungswerk in so einer Tiefe vor Augen führt. Und es ist eben sehr auffällig, dass es wirklich Gottes Werk ist, allein Gottes Erlösungswerk. Das menschliche Handeln hat in den Versen wird nicht in einem Wort erwähnt, sondern es gibt einen grundlegenden Satz, der jedes Mal nach dem jede Erlösungstat der Person Gottes aufgeführt wird, heißt jedes Mal zum Lob seiner Herrlichkeit. Das heißt, Gott selber wird durch sein Erlösungswerk verherrlicht. Und Gott hat uns Menschen aus einem souveränen Willen heraus erwählt und Christus hat uns erlöst und der Heilige Geist hat uns versiegelt und mit unserem Glauben erhalten. Und so ist es allein Gottes Werk, das auch zu seiner Verherrlichung dient. Und wir als Menschen können uns hier für nichts loben, weil wir haben es nicht verdient. Und daher gehört aller Lob Gott. Und wir hatten letztes Mal dann auch schon gesehen, wie eben von Gott alles kommt und wie es durch Christus erwirkt worden ist. Und der ganze Epheserbrief ist voll von Verheißungen. Und alle haben dann immer den Zusatz, in Christus. Und wenn man den Epheserbrief durchliest, dann fällt einem auf, dass wir ohne Christus wirklich gar nichts haben, aber dass wir dafür in ihm alles haben. Und auch daher gehört Gott aller Lob. Und es ist eben wichtig, darauf zu achten, wenn man eben durch den Epheserbrief geht oder auch sonst in der Bibel. Und wir haben eben gesehen, dass diese ersten Verse so das Fundament vom ganzen Brief darstellen. Und dass das Erlösungswerk oder die Botschaft über das Erlösungswerk, man kann auch das Evangelium sagen, dass es eben zentral für den ganzen Brief ist. Und Paulus macht deutlich, es ist nicht nur zentral für den Brief, sondern es ist auch zentral für unser Leben. Und auf diesem Fundament baut jetzt eben Paulus auf, wenn wir zu unserem Predigttext kommen, der in Epheser Kapitel 1, in Verse 15 bis 23 steht. Man kann ihn auch dem Gottesdienstblatt entnehmen. Ich möchte uns die Verse vorlesen. Epheser Kapitel 1, Abvers 15. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, in der Erkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbens in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte, in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jedem Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles, seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles erfüllt. Paulus beginnt diese Verse mit einem von zwei Gebeten, die es im Epheserbrief gibt. Das andere Gebet kommt dann später in Kapitel 3. Und er leitet dieses Gebet mit einem Darum ein und bezieht sich eben somit auf die vergangenen Verse, die wir uns gerade noch mal ins Gedächtnis gerufen hat. Er bezieht sich auf dieses große Erlösungswerk Gottes. Und Paulus beginnt damit, dass er Gott dafür dankt, dass die Epheser durch ihren Glauben Anteil an dem Erlösungswerk in Christus haben. Und er schreibt davon, dass er für jeden Einzelnen von ihnen dankt, der an Christus glaubt und bei dem sich eben der Glaube dann auch durch die Liebe zu seinem Nächsten in der Gemeinde zeigt. Er dankt Gott dafür, dass sie das Evangelium begriffen haben und dass Gott das Erlösungswerk auch an ihnen, an den Ephesern vollbracht hat. Und ich fand es interessant, dass er auch davon spricht, dass er nicht davon ablässt, dafür zu danken. Und als ich das so gelesen habe, habe ich mir auch die Frage gestellt, wie oft danke ich dafür, für meine Geschwister in der Gemeinde, dass sie diesen Glauben haben, dass sie dieses Evangelium verstanden haben und es dann auch leben. Und Paulus denkt ihnen unablässig dafür und man sieht daran, dass es eben was sehr Großes ist, wenn ein Mensch das Evangelium verstehen darf und dass wir deswegen allen Grund dafür haben, Gott zu danken und dafür zu loben. Das Evangelium ist der Dreh- und Angelpunkt in der ganzen Menschheitsgeschichte und er soll eben auch der Dreh- und Angelpunkt in unserem Leben sein. Und deswegen geht Paulus dann weiter und sagt nach dem Danken, dass er auch genauso nicht nur dafür dankt, sondern auch dafür bittet, dass sie in dem Wissen über das Evangelium noch weiter zunehmen. Wie es dann in Vers 16 heißt, dass er nicht ablässt, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtet die Augen eures Verständnisses. Paulus' größter Wunsch und auch sein unablässiges Gebet ist, dass wir weiter in der Erkenntnis des Evangeliums wachsen. Und deswegen ist es für uns als Christen ganz wichtig zu wissen, es ist nicht so, dass wenn wir einmal das Evangelium verstanden haben, dass wir es beiseite legen können und sagen, okay, das war jetzt, was für den Anfang wichtig war, aber jetzt kommen die anderen theologisch größeren Sachen, sondern nein, das Evangelium ist das Zentrale und es muss auch weiter zentral sein und das große Anliegen von Paulus und somit auch von uns sollte sein, dass wir in der Erkenntnis über das Evangelium noch weiter wachsen. Paulus nennt jetzt vier Punkte, die wir uns auch gemeinsam anschauen wollen, wo er will, dass die Epheser drin wachsen in der Erkenntnis. In Vers 18 kommt der erste Punkt, wo er dann sagt, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Also der erste Punkt, die Hoffnung seiner Berufung. Eigentlich ist es ein relativ kurzer Punkt, drei Wörter, Hoffnung seiner Berufung. Und doch steckt hier so unglaublich viel drin. Ich möchte zuerst auf das Wort Berufung kommen. Berufung stammt aus dem Griechischen, von dem Wort Klesis, und bedeutet eigentlich Ruf, Berufung, Einladung. Das heißt, Berufung bedeutet eigentlich, dass der allmächtige Gott souverän Menschen zu sich ruft. Und das ist irgendwas wirklich was Gewaltiges. Gott beruft uns. Mit einer Berufung ist auch eine neue Stellung verbunden. Paulus zeigt es dann noch deutlicher, was diese neue Stellung in sich hat, in Kapitel 2, worauf wir dann später kommen. Aber um sich die Berufung vielleicht noch mehr vorstellen zu können, kann man vielleicht eine berufliche Berufung denken. Man kann sich vorstellen, da ist ein Mitarbeiter, der stellt sich immer gut an, macht einen guten Job und erreicht stets seine Ziele, die ihm vorgegeben werden. Eines Tages wird er dann vom Chef ins Büro gerufen, und der teilt ihm mit, aufgrund seiner tollen Leistung wird er jetzt zu einer Führungsaufgabe berufen. Er bekommt mehr Verantwortung, aber dafür auch mehr Geld und Anerkennung. An dem Beispiel sehen wir, was eine Berufung ist. Und doch gleichzeitig sehen wir, dass dieses Beispiel überhaupt nicht zu Gott in Bezug auf uns Menschen passt. Weil Gott hat uns nicht berufen, weil wir irgendwas so toll gemacht haben. Ganz im Gegenteil. Gott hat uns aufgrund seiner Gnade und Liebe berufen. Wenn wir dann nochmal zurückdenken an die Verse aus dem ersten Kapitel, wo es heißt, dass er uns in ihm, in Christus, auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Gott hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt. Das heißt, auch unsere Berufung stand fest vor Grundlegung der Welt und ist nicht im Laufe unseres Lebens dazu gekommen, weil wir irgendwie ein tolles Leben geführt hatten. Nee, sondern vielmehr hat Gott uns berufen, obwohl wir ein schlechtes Leben in Sünde und sogar in Feindschaft gegenüber Gott geführt haben. Gott hat überhaupt gar keinen Grund, uns aufgrund unserer Werke in irgendeine besondere Stellung zu heben und uns irgendwo hinzuberufen. Im Gegenteil, Gott hätte allen Grund gehabt, uns für alle Ewigkeit zu verdammen. Und genau hierin liegt dann wiederum die große Hoffnung, von der Paulus schreibt, die Hoffnung unserer Berufung, dass in Christus Gott unsere Sünden genommen und die Strafe auf ihn, auf seinen Sohn gelegt hat und die Gerechtigkeit, die Christus hat, uns wiederum angerechnet hat. Das heißt, unsere Berufung fußt nicht auf dem, was wir vollbracht haben, sondern auf dem, was Christus am Kreuz für uns vollbracht hat. Und das ist eben, was das Zentrum des Evangeliums ist. Und so ist die große Hoffnung unserer Berufung, dass sie eben nicht von uns, sondern dass sie von Christus abhängt. Und deswegen brauchen wir auch nicht, wie in dem Beispiel mit dem Arbeiter, die Angst haben, dass unsere Berufung und unsere neue Stellung irgendwie verloren gehen kann, weil wir dann doch wieder ein paar Dinge versemmeln, weil wir manche Sachen nicht so gut anstellen und den Chef enttäuscht hatten, sondern nee, unsere Berufung und unsere Stellung ist uns ganz gewiss, weil sie in Christus gefestigt ist. Und weil er alles vollbracht und auch zur Vollendung gebracht hat. Und daher ist so eine große Hoffnung in unserer Berufung, die auch niemals zuschanden werden kann, weil unsere Stellung in Christus absolut sicher ist. Ich will dazu eine Stelle aus dem Römerbrief lesen, in welcher das nochmal gut verdeutlicht wird. Und zwar in Römer Kapitel 8, Vers 28 bis 30. Da schreibt Paulus: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Und Paulus schreibt dann weiter, dass nichts und niemand mehr dazu in der Lage ist, uns jemals wieder von Gott zu trennen. Keine Macht, kein Mensch, nicht und niemand ist dazu in der Lage, uns von Gott weiter zu trennen. Und das ist eben so eine große und herrliche Hoffnung, die wir in unserer Berufung haben. Und Paulus hat ja die Verse hier an die Römer geschrieben in der Zeit, in der die Christen verfolgt worden sind und um ihres Glaubens willen umgebracht worden sind. Und Christsein war mit Leiden verbunden und es war schwer, darin eine Hoffnung zu sehen. Und doch hat ihm Paulus deutlich gemacht, dass in ihrer Berufung ihnen alles zum Besten dienen wird. Und es ist auch für uns ein wichtiger Satz, weil auch wir sind immer wieder mit Leid, mit Not oder auch mit Anfechtung und Verfehlung konfrontiert. Und dann dürfen wir uns eben neu zum Evangelium hinausrichten und uns vor Augen führen, was für eine große und herrliche Hoffnung wir in unserer Berufung haben, dass Gott uns berufen hat und in eine neue Stellung gebracht hat und dass wir dadurch auch beständig auf Christi Werk am Kreuz blicken dürfen und die Hoffnung sehen dürfen, die er uns dafür erwirkt hat, weil es eben in dem basiert, was er getan hat und nicht, was wir getan haben. Es war reine Gnade. Und eben im Kreuz kommt dies am deutlichsten zum Ausdruck. Und deswegen ist aber auch die Stellung so viel höher, als alle Stellungen hier auf der Erde sein können. Und deswegen, wenn wir unsere Stellung rühmen wollen, dann nur der, die wir in Christus haben. In Vers 18 geht es dann weiter und er schreibt dann eben nach der Hoffnung seiner Berufung auch, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Auch diese Aussage ist wiederum sehr komprimiert und es ist auch so ein zusammengesetzter Begriff, fand ich, der Superlativen, der Reichtum seiner Herrlichkeit. Herrlichkeit allein ist schon ein Wort, das für uns Menschen schon schwer vorstellbar ist, was da alles mit drin steckt. Vor allem, wenn es in Bezug auf Gott genutzt wird. Das Wort Herrlichkeit kommt von dem griechischen Wort Doxa und bedeutet erstmal Ansehen, Erscheinung. Es bezeichnet eben auch den Ruf und die Ehre, die Anerkennung und Verehrung, die eine Person innehat. Und eigentlich ist das griechische Wort Doxa gibt wiederum das hebräische Wort Kabot wieder, das im Alten Testament häufig verwendet wird, um eben Gottes Majestät und Herrlichkeit wiederzugeben und wie sie sich den Menschen offenbart, wie sie für die Menschen sichtbar wird. Beispielsweise sieht man das in Jesaja Kapitel 6, Vers 1 bis 4. Es geht um die Berufung des Propheten Jesaja selber. Und zwar heißt es da: Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen, das sagt jetzt Jesaja, auf seinem hohen und erhabenen Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da ist eben das Wort Kabot. Da erbebten die Pfosten der Schwelle von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Ebenso drückt das Wort eben aus, wie Gottes Herrlichkeit dem Menschen geoffenbart wird. Und im Alten Testament wird Gottes Herrlichkeit erschienen hauptsächlich im Tempel oder in der Stiftshütte. Manchmal wird es dann auch beschrieben, dass es sogar auf der Bundeslade, auf dem Sühnedeckel, wo sich Gottes Herrlichkeit niedergelassen hat und den Raum dann erfüllt hat, sodass kein Mensch mehr reingehen konnte. Im Neuen Testament dagegen wird uns berichtet, dass die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus sichtbar und offenbar gemacht wird. Beispielsweise lesen wir das in Johannes 1, Vers 14, dass die Herrlichkeit Gottes dann durch Christus zu uns auf die Erde kam. Aber am deutlichsten wird es eigentlich im Hebräerbrief in den ersten Versen, wo der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, in Kapitel 1, in Vers 1, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weisen zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in den letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allen, durch ihn hat er auch die Weltseiten geschaffen. Und jetzt in Vers 3, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. So ist eben Gottes Herrlichkeit in Christus für uns geoffenbart und sichtbar geworden. Das heißt, Gottes Wesen, seine Majestät, seine Ehre hat sich in Christus gezeigt. Die Herrlichkeit ist eben dann auch eine Ebenbildlichkeit Gottes. Sie steht für die Ausstrahlung seines Wesens, für seine Ehre und Anerkennung. Und Gottes Majestät und seine Herrlichkeit ist so groß, dass es für uns als Mensch nur schwer ist, sie erfassen zu können. Und wir sehen, wie im Alten Testament Mose einmal Gott schauen möchte und er sagt, nee, es ist so herrlich, du würdest dabei vergehen. Und er lässt ihn dann nur von hinten hinterher schauen und deckt ihn dabei, als er an ihm vorbeizog, zu. Und damit hat Mose nur einen ganz kleinen Teil seiner Herrlichkeit gesehen. Und für uns ist jetzt das Große, dass wir Gottes Herrlichkeit in seinem Sohn geoffenbart bekommen haben, in so einem größeren Maße noch. Und es ist auch, was in dem Text, den wir als Lesung hatte, deutlich wird, wo dann eben die Herrlichkeit des Werkes Christi in unserer Rettung beschrieben wird. Und wie Paulus bezeugt, dass die Propheten schon danach gesucht und geforscht haben, auf welche Zeit und was für eine Zeit der Geist des Christus ihnen hindeutete, der für die Christus bestimmte Leiden und die darauffolgende Herrlichkeit ihm zuvor bezeugten. Und wir haben eben ein so großes Vorrecht, Gottes Herrlichkeit in solch einer Größe durch Christus geoffenbart bekommen zu haben. Und darum spricht Paulus auch vom Reichtum der Herrlichkeit. Gott offenbart uns sein Wesen, seine Ausstrahlung, seinen Glanz und seine Ehre. Und Gottes Herrlichkeit ist eben so umfangreich, dass wir sie kaum ergründen können. Und doch zeigt sie sich am größten in Christus und in dem, was er am Kreuz für uns vollbracht hat. Und die Herrlichkeit Gottes ist unerschöpflich, unergiebig und so umfangreich, dass eben Paulus von dem Reichtum spricht. Und das Reichtum steht ja für Fülle, für Überfluss oder für Erfüllung, für Ausfüllung. Das heißt, Gottes Herrlichkeit ist Ausfüllung, es ist die Fülle. Und sie ist eben unbeschreiblich groß und nicht auszuschöpfen. Und eben dafür steht auch das Evangelium, dass wir in Christus Gottes Herrlichkeit geoffenbart bekommen haben. Die außerhalb von Christus für Menschen gar nicht sichtbar ist. Das heißt, nicht alle Menschen sehen im Moment Gottes Herrlichkeit so, wie wir sie sehen dürfen. Das steht recht deutlich in 2. Korinther 4, 3 bis 6, wo es dann heißt, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte im Jesu willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und so dürfen wir Gottes Herrlichkeit im Angesicht Jesu Christi erst sehen, weil Gott uns dafür die Augen geöffnet hat. Und durch das helle Licht des Evangeliums hat Gott uns seine Herrlichkeit und seine Ebenbildlichkeit in Christus geoffenbart und unsere Finsternis in Licht verwandelt. Und Paulus spricht eben vom Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Was meint er damit? Wir haben ja im letzten Teil schon gesehen, dass der Heilige Geist das Unterpfand unseres Erbes bis zur vollständigen Erlösung ist, aber dass wir auch jetzt schon Anteil an diesem Erbe haben. Das Erbe ist unsere Errettung, unsere neue Stellung, unser Anteil an dem, was uns verheißen worden ist in Christus. Und wir haben es jetzt schon und haben aber für die noch weitere Entfaltung die sichere Zusage. Und so ist es ein guter Vers aus Hebräer 9, Vers 15, der dann sagt, und darum ist er auch, und da geht es um Jesus Christus, der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen, unter den ersten Bund die Berufenen das verheißene Erbe empfangen. In Christus ist uns das Erbe sicher und es ist nochmal besiegelt durch den Heiligen Geist. Wir haben es jetzt schon und werden es noch vollständig später dann in Anspruch nehmen. Und wir hatten auch so schön in der Lesung gehört, wie uns Jesus Christus wiedergeboren hat zu einem unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für uns. Und das heißt, dieses Erbe ist ungleich besser als alle Erben, die es hier auf der Erde geben könnte, weil wir haben in der Rettung ein ewiges Erbe, das nicht irgendwie an Wert verlieren könnte, das verrotten könnte, das uns irgendwann mal nicht mehr gefällt, weil es uninteressant wird, sondern wir haben ein Erbe, das von Gottes Herrlichkeit gekennzeichnet ist. Und ich finde, sehr deutlich kommt es zum Ausdruck, wenn man in der Offenbarung liest, was Gott für uns aufbewahrt hat und wo wir einst bei ihm sein werden. Da heißt dann in Kapitel 20, Vers 23, und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Das heißt, Gottes Herrlichkeit wird uns mal so zugänglich sein, dass es alles überstrahlt und dass es das Wichtigste ist und das Zentrum von allem. Und das ist, wenn wir es an eins in völligem Umfang sehen dürfen, und jetzt dürfen wir schon wissen, dass uns dieses Erbe zugesprochen ist, dass es uns sicher ist und dass wir auch schon Anteil daran haben. Und deswegen ist es auch so wichtig, warum wir uns wiederum auf das Evangelium zentrieren müssen, um eben Gottes Herrlichkeit im Werk Christi zu sehen und zu verstehen, dass wir dessen teilhaftig sind, dass in unserer Errettung uns das Erbe zugesagt und zugesichert ist, weil es in Christus wiederum erhalten hat und weil er es weiter für uns bereitet, bis wir es eben vollständig in Empfang nehmen dürfen. Und damit aber nicht genug. Paulus hat noch einen weiteren Punkt in Epheser Kapitel 3 dann wieder, wo dann als nächstes in Vers 19 sagt, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Paulus verlangt jedoch dahin, dass wir Gottes überwältigende Größe seiner Kraftwirkung mehr verstehen. Und auch hier kommen so viele Wörter zum Ausdruck, die immer das noch auf eine höhere Stufe stellen. Und Paulus möchte uns damit eigentlich zwei Dinge klar machen. Zum einen sollen wir Gottes überwältigende Kraft und Macht besser verstehen und kennenlernen, aber zum anderen auch sehen, dass Gott mit dieser großen Macht auch in unserem Leben gewirkt hat. Das heißt, wir sollen Gottes Macht verstehen und dass Gott mit dieser Macht in unserem Leben wirkt. Ja, wenn man sich das Wort Kraftwirkung anschaut, das hier Paulus verwendet hat, dann kommt es von dem griechischen Wort Dynamis und bedeutet eben Kraft, Fähigkeit, auch Vollmacht, Macht, Können oder eine innewohnende Kraft. Später hat man dann übrigens auch das Wort Dynamit von diesem Wort abgeleitet. Und dieses Wort Dynamis beschreibt eben die Fähigkeit Gottes in der Ausübung seiner Autorität. Und wir wissen eben, dass Gottes Macht kein Ende gesetzt ist und dass er seine Pläne ganz gewiss ausführen wird. Und doch will Paulus diesen Punkt noch mehr deutlich machen und eigentlich fast schon überstrapazieren, indem er sie beschreibt, die Kraftwirkung mit einer überwältigenden Größe seiner Kraftwirkung. Und er möchte eben deutlich machen, dass die innewohnende Kraft in Gott unendlich groß ist. Sie ist so überragend größer als alle Macht, die wir uns nur vorstellen können. Und dank Marvel können wir uns so einiges an Mächten vorstellen. Und doch ist es im Vergleich zu Gottes Macht einfach nur lachhaft. Sondern Gott ist so ungleich größer und ungleich mächtiger. In Römer 1 steht beispielsweise, dass wir durch seine ewige Kraft und durch seine Gottheit, dass wir die an der Schöpfung wahrnehmen können. Also dadurch, dass Gott der Schöpfer ist und mit seiner Kraft die ganze Schöpfung gemacht hat, können wir das als Menschen wahrnehmen, wie groß Gott wohl sein muss. Aber es ist eben nicht nur so, dass wir es an der Schöpfung wahrnehmen können, sondern in allem, was er tut. Also die Vollmacht, das ist eigentlich Teil seines Wesens. Gott ist ein souveräner Gott. Und was er plant, das erfüllt sich auch. Und wie oft waren die Jünger erstaunt und voller Furcht, als Christus ihnen nur ein ganz klein wenig von seiner Vollmacht demonstriert hat, als er den Sturm gestillt hat, als er Kranke geheilt hat und ihnen eben nur einen kleinen Teil seiner Macht gezeigt hat, sind sie vor Furcht vor ihm niedergefallen. Und Gottes Macht ist eben so groß, alles ist durch ihn erschaffen, die ganze Erde wird auch durch ihn erhalten und ist ihm untertan. Und Paulus will eben, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie groß Gottes Kraftwirkung ist, aber dass er will auch, dass wir begreifen, dass er mit dieser Macht in uns gewirkt hat und dass diese in uns wirksam geworden ist. Wir hatten eine Stelle davon schon gelesen in 2. Korinther 4, wo eben heißt, dass er mit seiner Macht in unser Leben gewirkt hat und in unser Finsternis Licht reingesprochen hat, dass wir das Evangelium verstehen durften und so wie er es eben auch bei der Schöpfung gemacht hat. Das ist hier so, nimmt Paulus so als Vergleich wie bei der Schöpfung, als Gott sprach, es werde Licht, dann ist es Licht geworden, wie auch Gott dann zu Menschen, die im Finsternis sind, reinspricht, dass es ihnen Licht wird und dass ihnen das Evangelium dann plötzlich aufleuchtet. Und eben doch, deswegen ist es auch für uns wichtig zu wissen, dass unsere Stellung unter dem Einsatz von Gottes Kraft passiert ist, so wie er Christus in die neue auferweckt hat von den Toten und in die himmlischen Regionen gesetzt hat. Mit dieser Kraft hat er auch in unser Leben reingewirkt. Und deswegen sagt Paulus dann auch in 1. Korinther 2, und meine Rede, meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, eben wieder das Wort Dynamis, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Das ist für uns wieder so schön zu sehen, unser Glaube, der steht nicht auf dem Fundament, dass irgendwelche Menschen erschaffen haben oder sich zusammengereimt haben, sondern unser Fundament beruht auf Gottes Kraft, die sich gezeigt hat in Christus. Und so sehen wir eben, dass das Evangelium sich durch Gottes überwältigende Kraftwirkung auszeichnet und unser Glaube damit auf einem sicheren Fundament steht. Und wir sollen eben in dieser Erkenntnis über Gottes Macht wachsen und wissen, dass er ein souveräner Gott ist, der mit seiner Macht an unserem Wirken ist. Und wir können uns deswegen ganz sicher sein, dass mit Macht das Werk in uns begonnen hat, aber dass es auch mit seiner Macht vollenden wird, so wie es in Philipper 1, Vers 16 heißt. Und Paulus schreibt, dass diese überwältigende Kraftwirkung sich gerade auch in der Auferstehung Christi zeigt. Ihn hat Gott mit großer Macht aus dem Toten auferweckt und ihn in eine neue Stellung versetzt. Womit wir dann zum letzten Punkt 4 kommen. Die vierte Bitte um mehr Erkenntnis über Gott und seine Rettung geht Paulus darum, dass wir wissen, wo die Stellung Jesu Christi ist. In Vers 20 schreibt Paulus, als er eben noch gerade von der überwältigenden Größe seiner Kraftwirkung sprach, dass er diese hat wirksam werden lassen in Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Gott hat Jesus Christus zu seiner Rechten gesetzt in den himmlischen Regionen. Auch hier will Paulus, dass wir uns eben damit befleißigen und Gott darum bitten, zu verstehen, was es alles bedeutet. Und die Stellung Christi ist ein entscheidender Punkt für uns. Fast der ganze Hebräerbrief, wenn man sich den durchliest, geht darum, dass Christi Stellung eine hohe Stellung ist. Es geht darum, dass Christi höher ist als alle Engel und Gewalten, dass er der bessere und vollkommenere hohe Priester ist, dass er der eigentliche Mittler ist. Und es wird eben auch gleich am Anfang, wir hatten es vorhin gelesen, gesagt, dass er den Platz zu Rechten Gottes hat. Das heißt, im ganzen Universum gibt es niemanden, der auch nur annähernd die Stellung Christi in sich hat. Christi Stellung ist hoch, und zwar mit riesigem Abstand über jeder anderen Macht, Gewalt, Herrschaft und Namen. Christus ist hoch erhöht und strahlt Gottes Herrlichkeit aus und hat von Gott, dem Vater, alle Macht und Autorität bekommen, was wir auch sehr häufig lesen in Matthäus 28 beispielsweise oder 1. Korinther 15. Und Paulus schreibt hier weiter, dass sich an der Stellung Christi nichts ändern wird. Er ist jetzt hoch erhoben und er wird es auch immer bleiben. Auch in zukünftigen Zeiten wird sich daran nichts ändern. Im Gegenteil, Christus wird seine Herrlichkeit und seine Stellung bei seiner Wiederkunft, wenn er wiederkommt, auf solch eine Weise offenbaren, dass jeder ihn als König erkennt und mit Furcht erfüllt sein wird. Und dann wird es eben keine Gnade mehr für die geben, die ihn nicht als Herrn und König nennen können und die nicht teilhaben an seiner Erlösung. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir hier schon Anteil an Christus haben und am Evangelium und dass wir seinem Erlösungswerk glauben, dass wir ihm glauben und ihm nachfolgen. Und Paulus sagt, dass wir durch Christi jetzt schon Anteil an seiner Stellung haben. Und es schreibt er dann in Vers 22, und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles erfüllt. Das große Thema im Epheserbrief ist die Erlösung der Gemeinde. Gottes Plan war es, eine Braut für sich zu erwählen, um an ihr seine Herrlichkeit offenbaren zu können. Und Christus selbst hat sich für die Gemeinde dahingegeben, um sie für sich zu erkaufen. Und er wurde von Gott zu ihrem Haupt bestimmt. Und somit haben wir als Gemeinde Anteil am Leib Christi. Wir haben auch Anteil damit an seiner Stellung und sind mit ihm auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen, was eben in Kapitel 2 nochmal genauer beschrieben wird. Und Gott hat alles seinen Füßen unterworfen. Und deswegen ist es wichtig für uns, dass wenn er uns zu sich ruft, dass wir seinem Ruf folgen, indem wir Buße tun und uns ihm unterwerfen. Denn wenn er später mit Macht sich alles unterwerfen wird, um zu richten, dann ist es eben zu spät. Und auch das Wissen um die Stellung Christi hat eine sehr praktische Anwendung für uns, da wir wissen, dass Christi direkt zur Rechten Gottes sitzt und uns dort vor ihm vertritt, dürfen wir jederzeit zu ihm nahen und wissen, dass unsere Gebete nicht vergeben sind. Und es ist auch, worauf der Hebräerbrief abzielt, wo er es darum geht, dass Christus diese Stellung hat, dass er erhabener ist als alles andere, dass wir gleichzeitig aber zu ihm kommen und dass er unser hoher Priester ist, der uns auch vertritt. So heißt es in Hebräer 4, Verse 4, 14 bis 16. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, mit dieser Stellung, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Darum müssen wir eben auch weiter über das Verständnis der Stellung, die Christi hat, wachsen, um noch mehr täglich Gebrauch von ihr zu machen. Ich möchte zum Schluss kommen und nochmal alles zusammenfassen und dabei auch insbesondere auf die Anwendung achten. Paulus beginnt, nachdem er das Erlösungswerk des Dreieinigen Gottes erwählt durch den Vater, erlöst durch das Werk des Sohnes und versiegelt mit dem Heiligen Geistes, mit dem Heiligen Geist entfaltet hat, ein für mich sehr ernsthaftes Gebet. Er dankt Gott unablässig dafür, dass auch die Epheser das Evangelium und somit das Werk der Erlösung Gottes teilhaftig geworden sind. Und hier ist eben schon die erste Anwendung, die erste Frage an uns, wie oft wir eben im Gebet Gott für die Errettung danken und für die Rettung auch unserer Geschwister. Ich habe mir wirklich ernsthaft die Frage gestellt, ob wir in unserem Gebet nicht mehr Platz dem einräumen müssen und ob uns dann dies auch nicht hilft, dass wir eben die Liebe untereinander stärken und somit ein Zeugnis sind, wie eben Paulus schreibt, darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus Christus und damit verbunden und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Und es hilft uns auch selber, wieder mehr auf das Evangelium fokussiert zu sein. Und das ist eigentlich da, wo Paulus hin will. Denn sein großes Anliegen, seine große Bitte, sein großes Gebet an Gott ist, dass die Epheser sich weiter auf das Evangelium fokussieren und dass sie in der Erkenntnis über Gott und sein Erlösungswerk weiter wachsen. Und daher nochmal die Frage, ist uns die Wichtigkeit des Evangeliums bewusst oder sind wir diejenigen, die denken, ja, das Evangelium ist etwas für Anfänger im Glauben? Und Paulus belehrt uns hier etwas Besseren und zeigt, dass sich gerade die, die im Glauben reif sind, dass sie sich darin auszeichnen, dass sie dem Evangelium einen zentralen Platz in ihrem Leben geben und dass sie darum bemüht sind, in der Erkenntnis über die grundlegenden Dinge, über das Evangelium beständig zu wachsen. Denn beim Evangelium geht es darum, dass wir in Christus alles haben und dass wir ohne Christus nichts haben. Und das ist eben ein Wissen, das wir auch jeden Tag neu brauchen, um aus Gottes Gnade leben zu können, um in seiner Abhängigkeit leben zu können und um Gott und auch uns Menschen im rechten Licht zu sehen. Und dazu müssen wir eben wissen, es hängt alles an Christus und wir können ohne ihn rein gar nichts. Paulus nennt uns eben da konkret an vier Punkte, die zentral sind für das Evangelium und um welchen er eben unablässig betet, dass die Epheser in diesen Punkten wachsen. Zum Ersten will er, dass sie die Berufung, die Hoffnung seiner Berufung besser verstehen. Und wir haben eben gesehen, dass wir berufen sind, dass Gott es ist, der uns berufen hat. Eben nicht, weil wir es verdient hätten, sondern weil er uns dazu erwählt hat. Und dadurch steckt in der Berufung so viel Hoffnung, weil wir eben wissen, dass die Berufung nicht an uns hängt, sondern an Gottes Willen und an seinem Vollbringen. Und wir haben somit eine Hoffnung auf ewiges Leben, die doch nichts zu Schanden gemacht werden kann, weil sie in dem Werk Christi verankert ist und gefestigt ist, das Christi schon für uns vollbracht hat und somit alles abgesichert hat. Und auch wenn es dann Not oder Leid, Anfechtung oder sogar dann auch Verfehlungen in unserem Leben gibt, so ist doch unsere Hoffnung, die wir in Christus haben, kann nicht zu Schanden werden. Und es ist auch etwas, was wir uns immer wieder vor Augen führen dürfen. Im zweiten Punkt sprach Paulus dann vom Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes. Und auch hier können wir sehen, wie unser Erbe in Christus fest zugesichert und auch durch den Heiligen Geist versiegelt ist. Wir haben gesehen, dass mit dem Erbe ein Reichtum der Herrlichkeit Gottes verbunden ist. Das heißt, Gottes Herrlichkeit, seine Ausstrahlung, seine Ehre, seine Anerkennung, das Wesen und seine Macht wurden uns vor allem in Christus und im Berg am Kreuz offenbart. Und wir haben nun Anteil an dieser Herrlichkeit und werden sogar durch den Geist mehr und mehr in sein Bild verwandelt. Noch diese Herrlichkeit und die Unvergänglichkeit unseres Erbens sollten uns immer wieder vor Augen gestellt werden, gerade wenn uns auf der anderen Seite immer wieder Güter der Welt vor Augen gemalt werden und der Verführer uns dazu bringen will, alles Mögliche wichtig zu machen und uns dazu bringen will, andere Sachen noch lieber zu gewinnen, dass wir dann nicht den Blick auf die Herrlichkeit Gottes und die Ewigkeit, die wir bei ihm haben, wir an unser Erbe verlieren, sondern dass alle anderen Sachen in dem Blick dann wieder völlig unwichtig werden. Weiter wollte Paulus, dass wir mehr und mehr die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns verstehen und sehen, wie mächtig und souverän Gott ist und wie er alles, was er sich vorgenommen hat, auch ausführen wird. Und es ist für uns so wichtig, dass wir wissen, wir werden nicht auf der Strecke bleiben, weil Gott nicht mehr genug Ressourcen für uns frei hat, sondern nein, Gottes Kraft ist unerschöpflich und mit dieser Kraft wirkt er in uns und er hat in uns mit seiner Macht angefangen und er wird es in uns mit seiner großen Kraft auch zu Ende bringen. Und darauf können wir uns eben verlassen und ein Vertrauen ist, Zuversicht in Gott haben, die dadurch auch wachsen kann und somit können wir auch ein Zeugnis für ihn sein. Denn gerade wenn dann schwere Situationen kommen, und wir fest in der Zuversicht Gottes bleiben, werden wir ein Zeugnis sein, Gott dabei ehren. Und wir dürfen eben wissen, dass er mit all seiner Macht uns in seinen Händen hält und uns nicht alleine lässt. Im letzten Punkt geht es an Paulus um mehr Erkenntnis über die Stellung Jesu Christi. Er hat auch gezeigt, wie Christi zu Rechten Gottes sitzt, hoch über jedes Fürstentum, Macht und Gewalt. Christi hat die höchstmögliche Stellung in sich und wir als Gemeinde haben Teil an seiner Stellung in den himmlischen Regionen. Im Hebräerbrief wird dann beschrieben, dass wir alle Zeit zu ihm in seiner Stellung als unser Hohepriester kommen können und davon Gebrauch machen können, dass wir einen Hohepriester haben, der zu Rechten Gottes sitzt und uns vertritt. Das heißt, wir sollen eben Beter sein und mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, wie es im Hebräerbrief heißt, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Doch wie können wir in der Erkenntnis diese Punkte des Evangeliums wachsen? Ich denke, zum einen, indem wir Gott darum bitten, für uns, aber auch für unsere Geschwister, und zwar nicht nur einmal im Quartal, sondern eben beständig, so wie Paulus es uns vorgemacht hat. Frage ist, beten wir regelmäßig für uns und unsere Geschwister, dass wir im Evangelium im Verständnis über unsere Berufung, über seine Herrlichkeit, über Gottes Macht und Christi Stellung, dass wir darin wachsen. Und zum anderen natürlich dann, indem wir uns mit dem Evangelium beschäftigen. Und es geht nur damit, indem wir beständig in seinem Wort lesen und darin forschen und uns dann eben auch fragen, hey, was hat jetzt diese Stelle im Alten Testament, was hat die mit dem Evangelium zu tun? Wie weist diese Schrift uns jetzt auf Jesus Christus und das, was er am Kreuz für uns vollbracht hat? ja, wir müssen uns insbesondere mit Gottes Wort und eben dem Evangelium beschäftigen, um darin wachsen, aber um auch dann darin, um anderen davon freimütig erzählen zu können. Abschließend möchte ich dazu ein Vers lesen, den Paulus schreibt in 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Ich schließe mit dem Abschiedsgruß des Paulus aus dem Epheserbrief, wo es da heißt: Friede werde euch zuteil und Liebe samt Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieb haben, mit unvergänglicher Liebe. Amen.